Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich über Wissenschaft reden, beziehungsweise Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Ich bin Holger Klein. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Wo fangen wir denn an? Im Universum oder aus dem Universum?
Nein, wir fangen mit dem Universum an, aber ja, mit dem Aschbacher-Update. Ich will das nicht loslassen.
Ach, ja, mein Gott, das Aschbacher-Update. Ich hab's ja wieder völlig, es tut mir so leid,
Flo. Ja, macht doch nichts, es vergessen alle. Also es ist auch tatsächlich, ich habe mich heute lange nochmal recherchiert, um irgendwas zu finden. Die einzige Meldung, die ich gefunden habe, war die Nachricht, dass die Fachhochschule wieder Neustadt, wo das ganze Plagiatsdings einen Ursprung gehabt hat, dass die jetzt einen neuen Studiengang für Nachhaltigkeit eingerichtet haben. Und da ist irgendwie erwähnt worden, dass halt ja nach dem Aschbacher-Debakel machen sie jetzt was Neues. Aber mehr Nachrichten waren nicht zu finden über diese Frau und über das die Konsequenzen, also auch diese 4 Wochen, die schon verstrichen sein sollten, nach denen was passiert, wo dann irgendwelche Kommissionen irgendwelche Berichte präsentieren, also das ist schon längst vorbei, ist nichts passiert. Also ja, der Rücktritt ist
ja. Vielleicht hat das ja auch System. Also vielleicht ist das ja Absicht, was sie da
machen. Nee, natürlich ist das Absicht. Also dass hier die Regierungspartei da nicht drüber reden will, die will halt über sehr viel nicht reden und macht dann halt immer so schöne Ablenkungsmanöver. Also als das letzte Mal unser Kanzler über was nicht reden wollte, hat er bei den Russen 1 Million Dosen Sputnik eingekauft.
Ah, verstehe. Und da weiß man ja dann auch nicht so genau, was man kriegt, wie Slowenien oder die Slowakei neulich feststellen musste. Ne?
Ja, also ich glaube, sie haben sich doch, also wir haben jetzt seit ein paar Tagen einen neuen Gesundheitsminister und der hat jetzt gesagt, also ja, kann man eh kaufen, aber eingesetzt wird es erst, wenn es die EMA zulässt.
Achso, das heißt, die lagern das jetzt so lange ein, bis es zugelassen wird, und falls es nicht zugelassen wird, wird es weggeschmissen und dann habt ihr...
Genau.
Der ganzen Sache ja wirklich total fasziniert ist, immer wenn ich zu viel kriege hier über deutsche Politiker und Politikerinnen, gucke ich nach Österreich und denke, das darf alles nicht wahr sein. Das geht wirklich noch schlimmer als bei uns.
Ja, das darf auch nicht wahr sein. Wie weit wir hinterher sind, hat man heute schon gesehen. Also der Gesundheitsminister ist angelobt worden und die Menschen im Internet und vor allem die Oppositionsparteien und vor allem die rechten Oppositionsparteien im Internet haben sich darüber sehr echauffiert und aufgeregt, dass er zur Angelobung zum Präsidenten in Turnschuhen kam. Ja, ich meine, das Thema hat Deutschland schon vor 35 Jahren hinter sich gebracht.
Wobei, das war ein Landesminister, muss man auch dazu sagen. Also im Bund, weiß ich gar nicht, ist er dann später im Bund, ist er ja immer nur noch im Anzug rum. Obwohl, nee, anfangs auch nicht.
Ja, also nee, wie gesagt, wir sind jetzt da, wo ihr mit Joschka Fischer schon in den 80ern wart.
Hast du gestern Tagesschau geguckt, zufälligerweise?
Nee, ich habe, glaube ich, gestern gar kein Fernsehen geguckt.
Ich wäre fast ausgeflippt. Sie hatten die Meldung drin, dass Ingenuity einen Testflug gemacht hat.
Ah ja, genau, ja, richtig, ja, ich weiß es.
Nach den Fußballmeldungen haben sie das gemacht.
Das kann sich
mal vorstellen. Also erst ne, so Politik und Talala, dann Fußball und dann nochmal irgendwie Ingenuity und dann das Wetter und die Sendung war vorbei. Und ich habe gedacht, okay, das hat für euch also ungefähr den Stellenwert von, weiß ich nicht, wen Michael Wendler gerade geheiratet hat oder sowas.
Ja. Wahnsinn. Also ich habe das natürlich gestern auch live verfolgt, diese Geschichte vom Hubschrauber auf dem Mars. Und heute Morgen, also wenn du wieder mal irgendwie schlechte Laune hast in Deutschland, ja, dann schau bitte mal das österreichische Frühstücksfernsehen. Ja, also ich habe in Deutschland und auch jetzt immer noch gern mal hier so die ZDF-ARD-Morgenmagazin geguckt. Das ist ganz okay, da kriegt man so in einer halben Stunde, in der man gerade so wach wird, weil so, wenn irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, dann hört man es da. Das Wetter hört man da.
Und immer noch eine Anleitung, wie man aus Schrott, den man in der Küche gefunden hat, sich ein schönes basteln kann und so.
Aber man hat da auch ab und zu so Interviews mit Politiker und Politikerinnen. Und da ist auch teilweise, findet da relevanter Journalismus statt. Also nicht nur und wenig, aber er findet statt. Und man kann sich das anschauen, ohne sich jetzt irgendwie massiv schämen zu müssen. Was das österreichische Frühstücksfernsehen, das ist was komplett anderes, ja. Und heute Morgen haben sie natürlich auch über den Flug von Ingenuity berichtet und haben dazu sogar live nach Kalifornien geschaltet, weil eine österreichische Ingenieurin bei der NASA und bei der genau am Ingenuity-Team arbeitet. Die haben sie interviewt, kann man auch machen, war auch ein gutes Interview. Und eingespielt haben sie dazu Bilder, Wie der Hubschrauber fliegt, aber es waren halt die Animationen in der NASA, die es schon ewig gibt und nicht dieses fantastische echte. Ich bin gestern Mittag da gesessen, wie das hier stattgefunden hat, live. Und du hast wirklich live das Bild gesehen, wie dieses Ding fliegt auf dem Mars. Reale Bilder, das hat mich so beeindruckt. Ich kann
dir sagen, was da passiert ist. Bilder waren nicht flüssig genug und die Auflösung war nicht so geil.
Ich glaube, das kann natürlich ein Grund sein, ja. Aber ich bin, nachdem ich das jetzt österreichische Frühstücksfernsehen schon seit langer Zeit anschaue, bin ich nicht davon überzeugt, dass die nicht einfach geglaubt haben, das sind die Bilder.
Stimmt, man soll ja, Hamlin's Razor, ne? Man soll ja nie mit einer mit Niedertracht erklären, was sich auch durch Dummheit erklären lässt. Ja.
Also, aber das ist natürlich ein Thema, über das wir reden können, ja. Also, das hat gestern stattgefunden. Der Hubschrauber auf dem Mars ist geflogen. Und das war, also das, hast du es live gesehen?
Leider nein.
Nee, also ich habe die Übertragung hier war ein bisschen, also es war jetzt nicht so dieser große Kontrollraum, den sie bei Perseverance hatten, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Seminarraum auf der Uni, also so ein großer Tisch, so im Rechteck aufgestellt, rundherum saßen Leute mit ihren Laptops und dann war irgendwie so ein Beamer, der hat so ein Computerbild halt auf eine Wand projiziert und zwischendurch hat quasi einer immer so einen Ansager quasi, der hat gesagt, ja, hier Datenpaket Dings ist angekommen und Datenpaket andere ist angekommen und das ist angekommen und das ist angekommen und jetzt geht das Ganze weiter an die Telemetrieauswertung und dann hat der wieder angesagt, was passiert und dann haben plötzlich was ruhig. Und dann hat er gesagt, hier bestätigt, Flug hat stattgefunden. Ja. Dann eine Sekunde später kam so ein Diagramm auf den Schirm, wo du siehst quasi so den Zeitverlauf der Höhe. Da siehst du wirklich so Boden, dann geht er hoch, dann bleibt er oben, dann geht er runter. Und dann ziemlich kurz danach kamen dann eben auch schon die Bilder, die der Rover aufgenommen hat, wo du wirklich gesehen hast, wie dieses Ding auf Marsboden steht, hochfliegt, sich im Kreis dreht, landet. Und das war wirklich, das hat auf dem Mars stattgefunden. Das war, ich habe getwittert, Hubschrauber auf dem Mars ist geflogen. Wir leben schon in beeindruckenden Zeiten. Ja. Und eine Sekunde später hat wer drunter geschrieben, gleichzeitig ist gerade Annalena Baerbock gefragt worden, wie sie denn den Kanzlerschaft mit den Kindern vereinbaren will.
Genau, unglaublich. Dabei ist genau das ja doch, dachte ich, das Qualitätsmerkmal. Also wer in den letzten 12 Monaten Kinder zu Hause hatte, wird ja wohl das bisschen Kanzlerschaft können. Also
es sind zwiespältige Zeiten, aber es sind oft auch, also das fand ich schon sehr beeindruckend mit diesem Hubschrauber, der da geflogen ist.
Ja, absolut.
Also,
man muss sich das immer mal wieder vorstellen, das ist auf einem anderen Planeten.
Ja.
Ne, das ist halt nicht irgendwie am anderen Ende der Stadt oder so. Das macht mich immer völlig, also jedes Mal, wenn ich dran denke, macht es mich fertig. Aber jetzt pass auf, was kommt noch aus dem Weltraum?
Oh, naja, alles.
Alles. Wir sind alle Sternenstaub.
Ja, genau.
Nee. Orbitales Streulicht kommt aus dem Weltraum.
Darüber will ich nicht reden.
Weil dich das so aufregt, das kriegst du
das
gut rum.
Nein, das nicht, aber das ist ein Thema, wo ich jetzt übermorgen in einem anderen Podcast ausführlich drüber reden werde.
Na, dann werde ich jetzt ausführlich drüber reden. Bitte, dauern ja immer nicht so lange, glücklicherweise, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich von nichts was verstehe und mir
alles. Nee, wir können schon drüber reden. Ich habe auch zum Thema was Passendes.
Also, das fand ich sehr interessant. Also, ein paar ForscherInnen haben sich angeguckt, wie viel Licht reflektiert denn eigentlich der ganze Scheiß, der da um die Erde herumkreist, so zur
Erde. Ist nicht alles Scheiß, wir brauchen da schon ein bisschen
was davon auch. Ein bisschen was brauchen wir davon. Aber es ist halt so, dass also wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel, 30.000 Objekte oder irgendwie sowas fliegen da oben rum.
Kommt drauf an, ob das die Aktiven zählst oder den Schrott den Schrott zählst, den Musk.
Also es fliegt jedenfalls sehr, sehr viel da oben rum. Das haben sie gezählt und haben dann so ein bisschen abgeleitet und ausgerechnet, wie viel Streulicht diese Objekte, die um die Erde herumkreisen, auf die Erde zurückwerfen. Und die Zahl, die sie gesagt haben, sind 16 bis 20 Mikrokandela pro Quadratmeter. Da wird kann man
sich voll was vorstellen
drunter. Da kann man sich überhaupt nichts vorstellen drunter. Worunter man sich aber was vorstellen kann, ist das Zitat, was von den Forschern da gebracht wird. Diese Lichtmenge entspricht rund 10% der natürlichen Helligkeit der Nacht. Und das finde ich schon mal echt erstaunlich viel. Also jetzt ist die Nacht nicht, also es ist schon dunkel, aber wenn es 10% heller ist, ist halt, das ist schon einiges. Und vor allen Dingen hat die Internationale Astronomische Union genau das als akzeptable Obergrenze für Lichtverschmutzung an astronomischen Standorten eingestuft. Das heißt, rein rechnerisch, im Durchschnitt gibt es auf der Erde keinen Ort mehr, der dunkel genug ist, um Astronomie zu machen. Ja, das finde ich echt ein starkes Stück.
Das ist, man kann natürlich schon ein bisschen, wir haben Weltraumastronomie zum Glück, aber natürlich kann die nicht alles ersetzen. Ja, das ist, wir brauchen schon auch noch die Teleskope hier unten auf der Erde. Und klar, das ist ein Problem. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt das Hauptproblem ist, sondern die Lichtverschmutzung hier unten auf der Erde, die ist das Hauptproblem, wenn es jetzt um konkrete Beobachtungen geht, weil
das ist ja auch nur ein Durchschnittswert erstmal.
Genau. Also, ja. Aber natürlich, vor allem, wenn du dir klar machst, dass wir halt die Anzahl der Objekte in der Umlaufbahn in den nächsten Jahren dramatisch erhöhen werden.
Also damit wir an jeden Ort der Welt einen Shop bringen können, ja.
Ja, und das ist ja, ich habe da vor kurzem, haben wir das in der letzten Folge schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo habe ich es mal erwähnt, dass ich interviewt worden bin zu dem Thema eben Megakonstellationen, die da jetzt alle gestartet werden. Und da gab es, glaube ich, im Deutschlandfunk von Karl Urban ein schönes Feature, wo er, also da, ich bin nicht dafür interviewt worden, das war was anderes, aber das habe ich zur Vorbereitung gehört. Und da hat Karl Urban eben schön mit einem Astronomen gesprochen, der dann tatsächlich auch Kontakt hatte mit den Leuten von Starlink. Heißt das Starlink von Musk?
Ja, ich glaube Starlink. Starlink oder das andere, weiß gar nicht, wie die heißen, aber ja.
Und wo halt der halt festgestellt hat, ja, das macht Probleme beim Beobachten, und dann mit denen gesprochen haben und die dann gesagt, ja, wir überlegen uns was, wie wir das machen können. Also die waren noch relativ kooperativ, aber halt andere sind halt vielleicht nicht kooperativ. Wenn China irgendwo was baut, dann sind die das nicht. Und da ist halt, und dieser Claim, dass man das machen will, dieses Internet, das quasi auch so jetzt ein bisschen überzogen, so die armen Leute in Afrika, dass die auch Internet kriegen. Ja. Die armen Leute in Afrika können sich das nicht leisten, das Internet. Das kostet irgendwie, glaube ich, $90 kann man das jetzt kaufen im Monat, und das muss man erstmal haben.
Ich vermute mal, dass Sie hoffen da wahrscheinlich auch auf Skaleneffekte, oder? Dass dann, wenn es ganz viele Satelliten sind und ganz viele Leute das haben, dann wird es halt billiger. Aber $10 im Monat wirst du wahrscheinlich auch, wenn du da irgendwo in Subsahara-Afrika unterwegs bist, wirst du dir auch dreimal überlegen, ob du das machst oder ob du vielleicht aufs nächste WLAN wartest und den Rest der Kommunikation per SMS machst.
Also. Ja.
Also was Sie jetzt eingestellt haben, weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Hast du dieses Ballonsystem? Das hatte auch irgendeinen Namen.
Nee.
Das war, glaube ich, auch so ein Google-Projekt, wo sie diese Höhenballons einfach haben aufsteigen lassen und an diesen Höhenballons irgendwelche, ja, im Grunde Fritzboxen hängen hatten oder
irgendwie sowas. Die bleiben doch nicht oben, die kommen doch wieder runter.
Naja, aber die kannst du ja steuern. Du kannst ja, indem du sie in bestimmte Luftschichten fliegen lässt, fliegen sie ja wieder hoch und runter. Ich weiß nicht, ich habe es mir nicht genau angeguckt. Ich fand aber die Idee ganz schön, dass sie sagen, wir haben ein passives System, das um die Erde zirkuliert, also mehrere Ballons, die halt so hoch fliegen, dass du zumindest ein bisschen Internet auch in die letzte Ecke irgendwo kriegst, dann in Australien oder so. Das haben sie jetzt aber eingestellt. Also die lassen sie jetzt langsam wieder runterkommen, die Ballons.
Nee, habe ich nichts davon gehört, aber.
Aber wie genau die gesteuert haben, weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst ja sagen, okay, das Ding fliegt jetzt da lang, dann kommt's in eine Thermik, dann geht's wieder ein bisschen höher und ja.
Ja, weil du gerade vom Weltraum redest, ja. Wir kommen nochmal zurück zu Aschbacher. Diesmal nehmen wir den anderen Aschbacher, den guten Aschbacher oder momentan noch guten Aschbacher, den Josef Aschbacher.
Aschbacher Major, ja.
Ja, den Josef Aschbacher, der österreichische Meteorologe, der ja jetzt Chef der Europäischen Weltraumagentur ist seit 1. März. Und er hat natürlich dann eben auch ein paar Interviews gegeben und hat sich sehr stark dafür eingesetzt, die Raumfahrt voranzutreiben. Gut, nicht jetzt, das ist quasi Job Description von der Europäischen Weltraumagentur, aber halt, er will wieder Menschen ins All bringen, ja. Also, und sagt halt es, ich zitiere jetzt hier aus einem Interview, Europa muss eine ernsthafte Debatte darüber führen, wo es in den nächsten 10 bis 15 Jahren stehen will, und da will er auch irgendwie so einen großen Summit machen. Und in Spektrum gab es einen schönen schönes Interview, also schön im Sinne von interessant. Ich stimme nicht mit allem überein, was Aschbacher da sagt. Also so das Lob von Elon Musk und Jeff Bezos und der privaten Raumfahrt und die Kommerzialisierung der staatlichen Raumfahrt bin ich nicht ganz so. Aber was er gesagt hat, fand ich interessant.
Aber Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, hat aber die Kommerzialisierung der Raumfahrt oder die Privatisierung der Raumfahrt dazu geführt, dass es wesentlich günstiger geworden ist.
Ja, das prinzipiell habe ich ja kein Problem damit, dass man das Raumfahrt oder Aktivitäten im Weltraum auch privat stattfinden. Das ist nichts, was prinzipiell verwerflich ist, aber es macht die Sache halt schwierig, weil dann passiert eben genau sowas, dass alle möglichen Milliardäre zigtausende Satelliten ins All schicken und keiner weiß, ob das erlaubt ist und wie man das limitiert. Also da muss man irgendwie, da braucht es, fehlt quasi noch die Konventionen und Regelungen, damit das Kommerzialisieren des Weltalls vernünftig funktioniert.
Und wie du eben gesagt hast, und es muss sich auch jeder dran halten, ne?
Genau, und das ist halt das Problem. Und wenn das internationale Regeln sind, halt schon schwierig. Aber was ich interessant fand, war, da ging es in dem Interview jetzt um den Punkt, also dass die Amerikaner ja zum Mond fliegen wollen und das mittlerweile nicht mehr ganz so unwahrscheinlich ausschaut, dass sie es tun, wie es noch vor ein paar Jahren ausgeschaut hat, weil ja, da haben jetzt schon ein paar Präsidenten gewechselt und das ist immer noch aktuell. Also das ist ein gutes Zeichen.
Okay, daran kann man es erkennen.
Ja, normalerweise war es ja immer so, dass immer, wenn ein neuer Präsident kam, sind die irgendwie Bush wollte mal zum Mond, dann ist Obama auf, glaube ich, Asteroidenforschung umgeschwenkt und dann wollte, dann ging es irgendwie, irgendwann war zwischen noch der Mars nochmal aktuell und dann hat Trump aber wieder den Mond hingetan und jetzt sind wir immer noch beim Mond. Also ja, also es ist dann, wenn es soweit ist.
Sag das nicht zu laut, also formulier das nicht so. Es gibt Leute, die glauben, dass Trump den Mond dahin getan hat.
Ich hoffentlich klar, wie ich es gemeint habe. Aber es war jedenfalls die Frage im Interview, braucht Europa ebenfalls so ein Leuchtturmprojekt, so eine Vision? Und Aschbacher sagt darauf, ja, auf jeden Fall. Mein Traum wäre es, dass die europäischen Staatschefs nächstes Jahr aufstehen und mit nächstes Jahr meint er diesen großen Summit, den er abhalten will, dass sie nächstes Jahr aufstehen und sagen, wir wollen im kommenden Jahrzehnt eine europäische Frau auf dem Mars sehen und ihr als ESA macht das bitte schön möglich. So wie Kennedy das in seiner Rede zur Mondlandung gesagt hat.
Also, klar hätte der das gern, weil er sichert seinen Job für bis zur Rente und den seiner Enkel auch noch.
Ne? Naja, ich glaube, die Generaldirektoren der ESA haben befristete Verträge, also das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, also das ist was der Europäischen Weltraumagentur tatsächlich fehlt im Vergleich zur NASA, dieses stimmt, Visionäre.
Ja, wir verwalten so die Satelliten. Ja, also
ne? Technokratisch halt. Die ESA macht gute Arbeit und wichtige Arbeit und super klar, Satelliten und Erdbeobachtung, alles, aber es fehlt halt dieses Visionäre. Und wenn sich der Aschbacher dafür einsetzt, dann ist das nicht schlecht. Und wenn du teilhaben willst an dieser Vision, Holger, es hat jetzt vor kurzem gestartet die Astronautenauswahl. Du kannst dich wieder bewerben als Astronaut bei der Europäischen Weltraumagentur. Hat mit 31. März die Bewerbungsphase angefangen.
Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil ich wollte ja eh hier weg.
Ja, also ich lese mal kurz die Voraussetzungen vor, damit wir das gucken können. Also du musst einen Hochschulabschluss oder Gleichwertiges haben.
Immerhin.
In einem naturwissenschaftlichen Fach, Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, einer Ingenieurswissenschaft oder in der Medizin.
Quantenarzt.
Du hast doch mal so Psychologie-Dingens gemacht.
Ja,
oder?
Aber nicht abgeschlossen. Ne?
Also ja, das ist, man musste dann irgendwie noch schnell
nachlegen, ist ja.
Ja,
so wie kauf ich mir in Slowenien.
Genau. Ja. So wie vorzugsweise mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung oder Flugerfahrung.
Einschlägige Berufserfahrung ist dann eben das kriege ich auch hin.
Ja. So, ich spreche kein Englisch, kann ich mich trotzdem bewerben. So, Englisch musst du können. Ja?
Kann ich. Can I.
Russisch ist von Vorteil.
Can I not.
Nastrovje.
Genau.
Wichtig ist, dass Sie gesund...
Sprechen Sie Russisch? Natürlich spreche ich Russisch.
Dann, du musst gesund sein und deinem Alter angemessene körperliche Kondition haben.
Okay, ich bin raus.
Du kannst dich also wie ein 70-Jähriger ausgeben oder so.
Alles andere kriege ich irgendwie noch schnell auf die Reihe, aber das ist...
Ich gucke gerade hier nach Alter, das habe ich gerade. Fehlsichtig ist nicht so schlimm. Okay. Psychologische, intellektuelle Voraussetzungen. Also du musst gutes Urteilsvermögen haben, belastende Bedingungen ertragen, gutes Gedächtnis, Konzentrationsvermögen.
Was muss ich haben?
Konzentrationsvermögen. Räumliches Orientierungsvermögen, manuelle Geschicklichkeit,
ja.
Emotionale Stabilität, geringe Aggressivität.
Krieg ich hin, ich flippe manchmal aus, aber ansonsten kann ich das.
Das Alter, ja, du solltest mindestens 2 Missionen erfüllen können als Astronaut, bevor du in den Ruhestand gehst. Deswegen liegt die maximale Altersgrenze bei 50 Jahren.
Ach, bin ich gerade drüber. Naja. Ja, schade, sonst hätte ich es gemacht. Hätten die direkt aufhören können mit der Bewerbungsphase, ich hätte es halt gemacht.
Ja, also ich könnte mich theoretisch, glaube ich, bewerben. Also ich habe halt einschlägige Erfahrung, ich habe Naturwissenschaft studiert.
Ja, bei dir müssen die sich bewerben.
Nee, um Gottes Willen, aber vor allem, ich glaube, ich komme auch, also ich meine, körperlich komme ich vermutlich auch klar, altersmäßig komme ich klar, aber ich bin, also ich würde psychologisch nicht klarkommen. Also ich, erstens mal will ich da nicht hin, das ist zu gefährlich, das will ich nicht. Und dann, also jetzt irgendwie hier Wochen oder Monate irgendwie eingesperrt in so einer engen Dings, wenn ich rauskam mit Leuten zusammen, also da bin ich zu viel zu sehr, sehr.
Ja, das haben wir doch jetzt auch schon seit einem Jahr.
Ja, aber da bin ich bei der Freundin nicht eingesperrt und kann rausgehen und nicht mit irgendwelchen Leuten. Nee, also das würde ich nicht. Nee, das
mit ist irgendwelchen Leuten, die genauso gut Russisch können wie du.
Genau. Nee, also ich mag das Weltall und ich will das Weltall verstehen, aber ich habe nie wirklich den Wunsch gehabt, Astronaut zu werden. Also das habe ich nicht.
Ja, wenn's mal irgendwie so. Was ich glaube ich cool fände immer noch ist, ich weiß nicht, ob ich nicht Ja sagen würde, wenn mir jemand sagt, du kannst zum Mars fliegen, aber es ist nicht sicher, ob du zurückkommst.
Nee, das will ich auch nicht machen. Ich möchte schon zurück. Also hier auf der Erde, da wohnen alle, die ich kenne. Was
ja, aber Mars. Auf einem anderen Planeten, das ist ein anderer Planet.
Ja, ich würde das machen, wenn die Raumfahrt so weit ist wie, keine Ahnung, Flugzeug. Wenn man wirklich mal, vielleicht dauert es halt vielleicht länger und ein bisschen mehr Vorbereitung, aber wenn man wirklich so sagen kann, okay, ich fliege jetzt mal zum Mond, da bin ich dann eine Woche, da fliege ich zurück. Dann hätte ich da jetzt kein Problem damit, das zu machen. Aber ich will jetzt dann nicht hier dieses Pionierhafte, dieses, ja, das ist nicht meins. Also will ich nicht.
Dann halt nicht.
Ja.
Dann halt Antimaterie.
Ja.
Es gibt einen Durchbruch bei der Antimaterieforschung.
Wo ist denn durchgebrochen?
Genau, das weiß man nicht. Sie hat sich sofort aufgelöst. Der Satz dieser Sendung oder zumindest der Sendungsvorbereitung, den ich da gelesen habe, er lautet: Will man Antimaterie mittels Laserlicht kühlen, ergeben sich mehrere Schwierigkeiten.
Ja,
So, super. Also, wir haben ja ein Problem mit.
Ich stelle mir gerade hier CERN vor und dann irgendwie Alarmglocke läutet und stürmen hunderte Teilchenphysikerinnen und Physiker an und alle packen ihre Laserpointer aus und fuchteln mich durch die Gegend.
Genau. Ah, es muss gekühlt werden. Tatsächlich haben sie es am CERN gemacht, dieses Ding. Man wüsste ja doch gerne, warum wir eigentlich Materie im Universum haben, weil.
Ja.
Sinnvoll ist das nicht, ne? Eigentlich, also hat sich genauso viel Materie wie Antimaterie gebildet. Eigentlich hätten die sich auslöschen müssen, haben sie aber nicht. Jetzt will man Antimaterie, kann man ja herstellen im Beschleuniger. Problem ist, dass Antimaterie, die ist halt ziemlich schnell wieder weg, weil es halt Antimaterie. Also was macht man? Man bremst sie ab. Ja, und je langsamer sie ist, desto länger kann man sie beobachten. Und wie bremst man sie ab? Und das hätte ich nicht, es ist eigentlich total naheliegend, wenn man das liest, aber dass man das macht, war mir gar nicht klar, obwohl man das schon seit über 20 Jahren macht, und zwar mit Laser.
Genau, also Laserkühlung
ist total abgefahren, fand ich das, ja.
Ja, nee, das gibt's. Also da habe ich mal einen schönen Vortrag, da habe ich noch in Heidelberg gearbeitet und da war an der Uni so ein öffentlicher Vortrag von einem Deutschen oder auf jeden Fall von einem Nobelpreisträger. Und mir fällt der Name nicht ein, aber ich suche es doch raus und verlinke das, was ich über den Vortrag geschrieben habe. Ja. Da ging es so um Atomuhren. Und da braucht man auch Laserkühler. Dann geht es ja auch quasi auf das Atome, die fallen so rauf und runter und möglichst langsam. Und da muss man eben auch hier mit Laser rumtun und alles. Also das
man das mit Laser kühlen kann. Tatsächlich, das ist so naheliegend, dass sogar ich das verstehe, was die da machen. Und zwar, ja,
erklär's.
Ich lese es ab, weil ich habe es hier hingeschrieben. Also was du halt hast, Atome, die bewegen sich, und wenn du da ein Photon dagegen schießt, also in Gegenrichtung sozusagen schießt, bremst das Photon dieses Atom ein bisschen ab. Das Photon hat zwar keine Masse, aber einen Impuls, und der Impuls reicht, um das Atom abzubremsen. Und wenn du genug Photonen schießt, schaffst du es, das Atom so weit abzubremsen, dass du es fast bis auf den Nullpunkt, einen absoluten Nullpunkt runtergebremst kriegst. Und das, ich finde das total krass, und das ist, ja, klar. Dazu muss man eins verstanden haben, was ich irgendwann mal im Resonator-Podcast verstanden habe. Jetzt kommt der Werbeblock. Der im Übrigen ab April 2021, also dieser Monat, in dem diese Sendung aufgenommen wird, weitergeht. Wir werden wieder monatlich mit SpitzenforscherInnen sprechen. Und ihr könnt dann live on tape dabei zuhören, wie mein Gehirn aussteigt, während diese Leute erzählen, was sie alles Kluges wissen. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass Temperatur und Geschwindigkeit ja komplementär sind. Also für normale Menschen das Gleiche.
In der statistischen Mechanik, der Thermodynamik, ist ja die Temperatur definiert über die Bewegung der Teilchen.
Und ja, das ist aber jetzt für so Leute wie mich wieder zu hoch. Also je schneller sich was bewegt, desto wärmer ist es, und umgekehrt heißt das ja im Grunde. Und wenn du das einmal verstanden hast, oder wenn du das einmal akzeptiert hast, dann ist es halt auch völlig klar, dass du Atome mit Laserlicht abbremsen kannst.
Ja, ich meine, das ist ja
trotzdem, Licht. Ich, von alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. bekommen, glaube ich.
Ja, na, darum hast du keinen Nobelpreis, aber andere schon.
Ja, so sieht es nämlich aus. Na, ich kriege auch irgendwann einen für mein Lebenswerk. Nobelpreis fürs Lebenswerk. Das muss mal einer einführen.
Ja, aber wann kriegst du denn den? Wann ist denn das Lebenswerk zu Ende?
Das, da bin ich schon lange drüber.
Ja, ich erzähle noch was, um das jetzt hier, da fällt mir keine Überleitung ein, ist aber auch egal. Wir kommen noch mal kurz zurück zur Lichtverschmutzung und damit wir das den Weltraum quasi abgehakt haben. Österreich, das Ende
des Weltalls.
Genau. Österreich bekommt jetzt seinen ersten Sternenpark.
Okay.
Ja, also es gibt ja die...
Warum haben die das denn noch nicht? Also ich hätte gedacht, ich meine, die haben doch da überall Berge, da ist es doch überall tierisch dunkel und so.
Ja, auch nicht wirklich. Also wir haben zwar Berge, aber in den Bergen, da wohnen, wir haben schon auch Städte in den Bergen, also jetzt nicht Siedlungen in den Bergen, Innsbruck ist eine Stadt in den Bergen. Ja. Also es ist schon, es gibt schon auch dunkle Ecken in den Bergen, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, Österreich ist ja schon ein kleineres Land, also wir haben jetzt nicht so gigantische ausgedehnte Flächen wie irgendwie die Atacama-Wüste oder Südafrika oder Australien, wo die großen Teleskope stehen, also wir haben schon dunkle Ecken, aber vor allem damit du dich quasi offiziell hier so Sternenpark nennen kannst, dann musst du ja diverse Auflagen erfüllen. Und das wird eben von der International Dark Sky Association vergeben. Das ist so eine Organisation, die halt gegen die Lichtverschmutzung kämpft und darüber informiert. Und jetzt hat sich eben die Region Attersee-Traunsee, weiß ich, ob du da schon mal warst?
Nee.
Kann ich empfehlen. Traunsee ist schön, da war ich letztes Jahr, haben wir da Urlaub gemacht, so ein paar Tage. Traunsee ist im Sommer ein bisschen überlaufen, hat so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr touristisch, aber es ist Gmunden am Traunsee, ist ein schönes kleines Dörfchen, kleine Stadt, du hast schöne Berge dort, also Traunsee, Attersee ist eine schöne Ecke von Österreich, kann man hinfahren. Hm. Und mir wäre damals nicht aufgefallen, dass es wirklich so extrem dunkel ist, aber da ist jetzt so ein 100 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen diesen beiden Seen, ist jetzt ein Dark Sky Park, ja, also so ein Nachtlandschaftsschutzgebiet, wie es halt da gibt. Ja, und
warum sind die da nicht vorher drauf gekommen? Oder haben die jetzt dann irgendwie eine Verordnung erlassen, dass ab, keine Ahnung, 20 Uhr auch Straßenbeleuchtung ausgemacht werden muss?
Ja, du musst halt tatsächlich, also hier, da geht's um den Schutz der nächtlichen Dunkelheit, ja, und da musst halt tatsächlich, musst du Auflagen erfüllen, ja. Also du musst, also die Ortschaften müssen Lampen abschirmen, das Streulicht vermeiden, in der Nacht abgeschaltet werden. Du musst die Leuchtmittel, wenn du jetzt irgendwelche bestimmten Farben hast, auf warmweiße Licht Farben umrüsten und so weiter.
Okay,
die
okay.
Gemeinden, die da drin liegen, haben sich verpflichten müssen, alle Lichtquellen in den nächsten 10 Jahren entsprechend umzurüsten und so. Also das ist schon, wir haben Ecken, wo es dunkel ist, aber damit du eben offiziell so ein Sternenpark sein kannst, musst du halt Auflagen erfüllen. Du machst es natürlich dann, ja, das hat natürlich auch von touristische Zwecke, dass du sagen kannst, hier Sternenpark und so. Also das ist jetzt nicht nur jetzt rein wissenschaftlich oder halt irgendwie also aus Schutzbedürfnis der Nacht motiviert, sondern da werden sicherlich auch das Bundesland, eben Oberösterreich in dem Fall, sondern
so ein Label auch, auf die Fischbüchse kleben.
Ja, ist auch gut. Ist auch schön, wenn man das sind ja gute, ist ja ein gutes Label. Also wenn man das macht,
das heißt
ist ja
bei gut. Der Fischbüchse.
Ja, also da kann man ja durchaus das machen. Was ich auch interessant fand, das habe ich zwar schon gewusst, aber mir ist es dann wieder entfallen, wie es oft so ist. Es gibt ein komplettes Land, das diese Auflagen erfüllt.
What? Hast du
das gewusst?
Nee.
Ja. Ja, und zwar die Pazifikinsel Niue. N-I-U-E, wie auch immer man das schreibt.
Kein Wunder, dass ich das nicht gewusst habe. Man kann es ja nicht aussprechen.
Ja, also man kann es vermutlich aussprechen, nur ich kann es nicht. Aber die sind der erste Staat mit offiziellem Label International Dark Sky Place. Ja, also ist jetzt keine große Insel. Ich guck kurz mal, wie groß sie tatsächlich ist. Schöner Wikipedia-Eintrag. Niue, auch bekannt unter dem Namen The Rock.
The Rock. War das nicht dieser Schauspieler?
Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er das gekauft. Also das ist, das Staatsoberhaupt ist Elisabeth die Zweite, also die Queen. Ja. Königin von Neuseeland heißt sie dort. Also gehört wahrscheinlich irgendwie, war es mal Neuseeland, ich weiß gar nicht, mit diesen Inseln weiß man immer nie genau da. Ich weiß nie genau, wie die jetzt da zusammengehört, aber die sind unabhängig, ja, 74. Aber
das richtet sich, glaube ich, danach, auf welchem Kontinentalsockel die stehen, oder? Mhm. War das nicht irgendwie, da hat doch die Türkei gerade mit Griechenland so ein Beef irgendwo.
Ja, auf jeden Fall seit 74 sind sie unabhängig. Die Hauptstadt heißt Alofi und es wohnen dort 1784 Einwohner.
Ja, und wie steht da irgendwas zum Thema An- und Abreise?
Ich guck mal unter Verkehr, warte mal, Medien haben sie haben einen Fernsehsender, sie haben einen Radiosender, in Klammer, sendet auf FM und AM, ja, also da kannst du sogar hier als Radiomoderator arbeiten.
Ja, nicht schlecht.
Sie haben Fußball und sie haben Infrastruktur, keinen Hafen.
Oh, krass.
Sie haben einen International Airport, ja.
Ja, aber die werden doch nicht nur ausschließlich aus der Luft die Leute da versorgen, oder?
Du musst halt, die Schiffe müssen, wie es hier steht, musst du die Waren auf kleinere Boote umladen.
Okay,
und dann irgendwo durch eine Lücke im Korallenriff dann irgendwo hier hinbringen. Aber du hast den Flughafen und da kann man seit Mai 14, ich weiß nicht, wie alt der Artikel ist, fliegt Air New Zealand ab Auckland mit einem Airbus A320 den Flughafen Niue an.
Na, also immerhin, das heißt, sie werden ordentlich Tourismus dann auch haben. Ne?
Und kurioser, von Anfang 2018 bis Anfang 2019 lebte die männliche Stockente Trevor als einziger Entenvogel auf Niue. Der ist da, glaube ich erinnere mich, das mal gelesen zu haben, der ist da irgendwie durch Zufall irgendwie hingekommen und war halt sonst keine andere Ente und ist ja irgendwann gestorben.
Ja, wie es halt so ist, wenn man die einzige Ente im Land ist.
Ne? Ja, also ja, dann machen wir doch mal Hörertreffen auf Niue.
Genau.
Ganz klimaneutral, fliegen wir erst nach Neuseeland und dann schippern wir darüber.
Oh Gott. Und bis dahin machen wir was?
Ja,
wir schmecken ab.
Ach, das.
Das ist ja immer wieder ein schönes Thema bei mir. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch was privat motiviert ist. Am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin haben sie sich angeguckt, inwiefern Fasten sich positiv auf eine Ernährungsumstellung auswirken kann. Und stellt sich raus, ja, ein paar Tage Fasten verstärkt die positive Wirkung der Ernährungsumstellung. Was sie gemacht haben, ist, sie haben 71 Probanden genommen, die am sogenannten metabolischen Syndrom leiden. Das ist, wenn du Adipositas, also Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes gleichzeitig hast. Davon bin ich glücklicherweise noch entfernt. Eine Gruppe haben sie fasten lassen, 5 Tage lang, ohne jegliche feste Nahrung, und die andere Gruppe halt nicht. Und danach haben sie beide dann mit einer Mittelmeerdiät ernährt, ne? Also so hier so das gesunde Zeugs hier so, ne? Gemüse, Vollkornnüsse, Hülsenfrüchte, Fisch und fand ich sehr schön, stand im Artikel.
Der Nudel oder Pizza.
Mageres weißes Fleisch, wo ich mich dann immer so frage, Leute, sag mal, warum fresst ihr den Scheiß überhaupt? Da, weißt du, ihr vernichtet Leben, um was auf dem Teller zu haben, was nach nix schmeckt, dann nehmt doch Tofu.
Ja. Also, schmeckt doch nach was, wenn man es richtig zubereitet.
Genau, ja gut, mageres weißes Fleisch schmeckt auch nach was, wenn man es richtig zubereitet. Also braten und würzen ist ja bei allem der Trick. Aber naja, es ist ein anderes Thema. Stellt sich raus, wer diese Fastenperiode gemacht hat, hat den Body Mass Index, den Blutdruck und die Medikamente, die sie zum Blutdruck senken gebraucht haben, gesenkt. Und zwar dauerhaft, also auch über mehrere Monate. Und die Gewichtsreduktion hat bei den Fastenleuten auch länger angehalten. Weil dieser Nahrungsverzicht das Mikrobiom des Darms verändert, also die Darmmikroben, und zwar genau die Darmmikroben, die Ballaststoffe verarbeiten in kurzkettige Fettsäuren. Und die Fettsäuren sind dann wieder entzündungshemmend und das wiederum beeinflusst das Immunsystem positiv. So, und auch nach Ende dieser Periode ist diese positive Veränderung der Darmflora bestehen geblieben. Das heißt, wer eine Ernährungsumstellung machen will, und die Muße und die Kraft hat, vorher eine Woche zu fasten, kommt wesentlich besser aus der ganzen Nummer raus und wesentlich langfristiger aus der ganzen Nummer raus.
Ja, also haben die Christen doch recht mit ihrer Fastenzeit?
Auf eine Art ja, wobei die Christen danach nicht eine Mittelmeerdiät machen, sondern erstmal Maultaschen.
Ja, Osterbockbier und sowas.
Genau,
ja. Schinken.
Genau.
Ja, was aber noch hilft beim Abnehmen ist wie immer Sport. Und zum Sport habe ich eine ganz interessanten Artikel gefunden. Und zwar ist das also Forschungsarbeit, da geht es um Nachhaltigkeit.
Ja? Nachhaltigkeit zwar, im Sport.
Genau, weil etwas, was ja jetzt in diesem Jahr anscheinend stattfindet, ist das ganze Zeug, was letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Ja, so Fußball, Europameisterschaft, Olympische Spiele. Also der ganze Krempel, der letztes Jahr abgesagt worden ist, soll jetzt dieses Jahr stattfinden, obwohl es, ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr sinnvoller ist als letztes Jahr.
Nein. Ich habe sogar den Verdacht, es könnte noch unsinniger sein.
Ja, den Verdacht ist vermutlich nicht unbegründet. Aber auf jeden Fall geht's in dieser Forschungsarbeit, die, muss man da gucken, wo die überhaupt stattgefunden hat, Deutsche waren das, also unter anderem Deutsche. Ich weiß aber nicht, wo sie herkommen, diese Deutschen. Sie kommen, oh, jetzt habe ich den falschen Knopf geklickt, jetzt ist alles weg. Martin Müller heißt einer, das klingt sehr deutsch. Und der kommt näher Schweiz. Und der andere ist auch Schweiz und der ist aus USA und der ist aus der Schweiz und die ist aus der Schweiz. Und
alles
die
Deutsche.
Ist aus der Schweiz. Also ich gehe davon aus, dass es Schweiz ist. Ja? Der Herr Martin Müller hat mich getäuscht mit seinem deutschen Namen. Aber die haben tatsächlich die Olympischen Spiele aufgrund ihrer Nachhaltigkeit bewertet.
Oho.
Das fand ich interessant, ja. Also,
das kann überhaupt nicht nachhaltig sein, allein der Stadionbau, der Zement, der da verwendet wird.
Ja, aber wenn du welche nimmst, die schon da sind zum Beispiel.
Gibt's ja, das?
Also gucken wir mal, ja. Also okay. Tatsächlich, ich glaube, es gibt im Spektrum einen schönen Artikel darüber und ich verlinke aber auch den Fachartikel in Nature Sustainability, weil da ein paar schöne Grafiken drin sind. Und tatsächlich, also, sie haben einmal drei Kategorien geschaffen, ja. Also Umwelt, Soziales und Finanzen. Und anhand dessen das dann bewertet, ja. Und hier zum Beispiel ein paar Sachen. Da ging es um jetzt hier, was du gesagt hast, ja. Wie viel ist neu gebaut worden? Wie viel hat man schon verwendet? Wie groß ist jetzt, das sind die ganzen Events und alles, was da passiert, wie viele nehmen teil? Wie ist der ökologische Fußabdruck der Zuschauer und Zuschauerinnen? Dann gab es den wirtschaftlichen Bestandpunkt, ja, also haben die mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben.
Das ist ja immer das beliebteste Argument, solche riesigen Ereignisse in die Stadt oder die Region oder das Land zu holen, ne?
Genau. Dann war natürlich, also wie sind diese ganzen Dinge nachher genutzt worden? Ja, also gab es eine Nachnutzung? Wie effektiv war die? Hier auch wie viel quasi öffentliche Gelder, wie viel wirtschaftliche Gelder, also aus der Wirtschaft und so anders kam. Und dann gab es eben noch das Soziale. Da ging es, wie sehr ist das Ganze hier so von den Gesetzen her? Da war ja zum Beispiel Rio jetzt so der Fall, wo man da ein paar so Gesetze gemacht hat oder sich dann nicht an Gesetze halten müssen. Oder dann bei der Fußball-Weltmeisterschaft war das, glaube ich, wo sie so ein paar neue Gesetze geschaffen haben, dass halt die Getränkehersteller ihr Monopol durchsetzen konnten und
ach,
sowas.
Echt? Ach, guck.
Ich glaube schon, das war ja so, dass durften ja nur die Sponsoren, irgendwie, weiß ich, wer der Sponsor gesponsert hat, Heineken oder irgend so ein Bier, Heidi halt. Und da durfte halt in den Stadien nur das verkauft werden. Und das hat halt dem brasilianischen Gesetz widersprochen, aber das wurde dann halt mal irgendwie schnell geändert.
Also solche Sachen, Gesetze ändern lassen, ne? Das ist immer wieder faszinierend.
Ja. Und dann gab es bei dem Sozialen eben noch Sicherheitssachen. Also müssen jetzt irgendwie Bevölkerung umgesiedelt werden oder muss Bevölkerung irgendwie anderweitig unterdrückt werden, damit halt die Spiele stattfinden können.
Du hast, was ich ja immer so, du bist so ein freundlicher Typ, aber du hast sowas ganz Gemeines, ganz tief in dir. So.
Ja, na, vielleicht lasse ich es mal raus.
Aber, fiese Forschung mit Florian. Florians genau. Fiese Forschungs... Mir fällt mir noch ein, machen wir weiter.
Ja, und dann der letzte Punkt ist noch hier so die Public Approval, also wie sieht's die Bevölkerung, ja, unterstützt sie das oder nicht? Also das waren so die Punkte grob, nach denen sie es bewertet haben, und da gab es ein Punktesystem von 0 bis 100, und 0 ist halt überhaupt nicht Nachhaltigkeit und 100 ist am nachhaltigsten. Und sie haben sich angeschaut, Olympische Spiele, sowohl Winter als auch Sommer, von 1992 an bis 2020, also für Tokio, das ja schon stattfinden hätte sollen, letztes Jahr haben sie halt mal geschätzt. Ja, und 1992 waren die Winterspiele in Albertville und die Sommerspiele in Barcelona. Mhm. So, und sie haben auch so Zonen definiert, also wenn du zwischen mit deinen Nachhaltigkeitspunkten auf 75 bis 100 kommst, dann bist du quasi grün. Das ist gut. Dann gab es Ampelsystem, kennen wir alle, gelb, orange und rot. Ja? Also 25 bis 0 ist halt absolut mies. So, jetzt schätz mal, was in dieser Zeit so die nachhaltigsten Spiele waren.
Barcelona.
Ja, nicht schlecht. Barcelona ist auf Platz 3.
Okay.
Ja? Auf Platz 1 ist Salt Lake City 2002. Die haben aber auch, selbst ist der Spitzenreiter, die haben knapp unter 75 Punkte. Das heißt, die sind nicht in der grünen Zone. Keine einzigen Olympischen Spiele, die stattgefunden haben in diesem Zeitraum 92 bis 20, hat diesen grünen Bereich, den guten, nachhaltigen Bereich erreicht. Also selbst das nachhaltigste Olympische Spiele, Salt Lake City 2002, sind nur in dieser gelben Zone halt so ein bisschen nachhaltig.
Ja.
Ja, kurz danach Albertville, 92. Aha.
Das waren jetzt mal Winterspiele gewesen, ne? Salt Lake war auch.
Salt Lake waren auch Winterspiele, ja. Dann Barcelona 92, wie du gesagt hast. Und dann schon auf Platz 4 sind wir bei 50 Punkte. Da kreuzen wir schon knapp, also jetzt sind wir doch knapp drüber. Aber da sind wir schon bei eben nicht mehr so nachhaltig mit Orange, ja. Und was man auch sieht, also ich lese jetzt mal kurz vor. Also wir haben dann Atlanta 96, Sydney 2000, Turin 2006, Pyongyang 2018, Vancouver 2010. Peking 2008, Lillehammer 94, Nagano 98, Athen 2004, London 2012, hätte ich auch nicht gedacht, dass die so schlecht sind. Also London 2012 sind Vierte von hinten.
Ja, die haben, ja, die haben noch ein ganzes Stadtviertel gebaut dafür, oder nicht?
Ja, aber die hatten anscheinend gute PR. Mir kam das alles immer so schön fröhlich und dings
irgendwie vor. Das glaube ich sowieso nicht. Seit ich mal irgendwo gelesen habe, was Zement eigentlich für die Umwelt bedeutet, in jeder Hinsicht, also glaube ich sowas überhaupt nicht mehr.
Ja, und jetzt sind wir schon bei den Top 3 am Ende.
Ja.
Du wirst, ich habe Atlanta
noch nicht gesagt. Hatten wir Atlanta schon?
Atlanta hatten wir schon, die waren so Platz 4 war Atlanta. Ja, also die amerikanischen waren eigentlich recht gut, also Platz 1 und 4. Also
okay.
Die haben vermutlich viele Stadien rumstehen, die werden vermutlich jetzt keine irgendwelche Gesetze großartig irgendwie was machen müssen, die werden keine Bevölkerung delogiert haben müssen,
das
die
stimmt,
vielleicht ja. In Peking gemacht haben oder so. Also
delogiert das, ist auch nett, ja, sehr schön.
Delogiert. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei den letzten drei und ich habe Tokio noch nicht gesagt. Ja.
Ja.
Tokio landet hier, also das, was jetzt im Sommer stattfinden soll, landet hier auf den drittletzten Platz.
Au.
Und damit
warum? Können wir das da sehen?
Ich habe jetzt tatsächlich den Artikel nicht ganz zu Ende gelesen. Sie haben jetzt hier am Ende Outlook for Tokyo. Sie sagen halt, das hat substantial public financial exposure. Das heißt, mehr als 50% muss der Staat zahlen. Und das ist anscheinend nicht nachhaltig. Die Olympischen Spiele von Tokio haben nicht sehr mit den Gesetzen in Konflikt gestanden. Aber 500 Menschen mussten umgesiedelt werden.
Ja.
Die neue Dinge müssten nicht so viel gebaut werden. Und die 20% mussten neu gebaut werden.
Aha.
Und sie können es noch nicht ganz einschätzen, was die Anzahl der Zuschauer und der Teilnehmer angeht, weil, ja, weiß man noch nicht genau.
Ja,
aber ist halt dann nicht so gut. Aber wie gesagt, sie sagen dann
ich
auch.
Ich finde es ganz interessant, dass sie Nachhaltigkeit auch über Finanzielles.
Naja, wenn du halt irgendwie den riesen Defizit aufreißt, ist es auch nicht nachhaltig, weil das musst du dann
irgendwie
anders wieder reinholen.
Aber so der Volksmund versteht unter Nachhaltigkeit ja immer, also irgendwas umweltbezogenes oder unmittelbar die Umwelt, auf die Flora und Fauna bezogenes.
Ist natürlich auch wichtig,
aber wenn jetzt, interessant,
ja. Wenn jetzt heißt, wir können jetzt hier den Solarausbau nicht machen, wir müssen erstmal die 100 Milliarden, die wir für Olympische Spiele ausgegeben haben, wieder reinkriegen, dann ist es da das Gleiche, ja. Und noch mal kurz zu den Siegern, ja. Salt Lake City ist deswegen so gut, weil es anscheinend war das wirtschaftlich extrem hervorragend, Salt Lake City. Und die ganzen Sachen, also die haben kaum mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben.
Die haben Menschen delogiert, die Umwelt komplett vernichtet, aber super viel Geld verdient und darum war es nachhaltig.
Das nicht, aber es war halt das nicht, aber sie haben vor allem, schreiben sie hier, die ganzen Venues, also die ganzen Städten sehr gut nachgenutzt.
Ja.
Und Albertville haben sie geschrieben, ist deswegen auf Platz 2, weil sie eben da ökologisch extrem nachhaltig waren. Das war vor allem sehr klein, also nicht jetzt so, wie es oft so ist, dass die über das ganze Land verteilt sind, die Spiele, sondern Albertville war tatsächlich alles mehr oder weniger da in der Gegend. Die Zuschauerzahl und das Personal war sehr gering verglichen mit anderen. Und das heißt, die haben einen sehr kleinen ökologischen und Materialfußabdruck.
Okay.
Wo wird mir jetzt am Schluss? Wir haben die letzten beiden Plätze noch nicht gesagt. Wer landet auf Platz vorletzten und letzten Platz?
Deutschland 1936.
Nee, geht nur von 92 bis 2020.
Ich weiß noch nicht mehr, wo die Spiele alle waren. Sag einfach.
Ja, die letzten beiden, Sochi und Rio.
Oh.
Also Sochi ist Platz 1, Sochi ist der einzige, der in der roten Zone ist, also wirklich extrem wenig nachhaltig. Hätte man sich auch nicht gedacht, dass Sochi, was waren das? Winterspiele im tropischen, nicht tropisch, aber halt im Sommerurlaubsgebiet an der Krim.
Die Nummer war das, ja, genau.
Ja. Und Rio 2016, ja, ist halt.
Ja, da haben sie ja einfach maximal auf die Kacke gehauen und hinterher sind die ganzen Stadien weggerottet, ne?
Genau, ja. Also das ist der Hauptgrund, glaube ich, hier für Rio. Sochi, ja, ist hat extreme Kosten, Cost Overrun, also extrem Budget, nicht Überschuss, wie ist das andere? Überzogen.
Überzogen.
Und keine sinnvolle Nachnutzung, ja, und weil fast alles neu gebaut worden ist. Es waren extrem viele Leute da, also der ökologische Fußabdruck war gering. Ja, und Rio hat ist deswegen unter anderem so schlecht, weil sie halt wirklich extrem viele Leute delogiert haben. Displaced, Entschuldigung, wie ist jetzt?
Ja, aber ich finde delogiert, das hat sowas, ja, das heißt so freundlich.
Ja, wie sagt man denn da? Es ist immer schwierig, Englisch lesen.
Amt für Delogierung, guten Tag. Ja. Vertrieben haben sie die.
Vertrieben, ja. Es ist aber, es ist erstaunlich, wie schnell die Sprachfähigkeit leiden, wenn du quasi Englisch liest, Deutsch denkst und Deutsch redest.
Ja, das kannst du vergessen. Da stolper ich auch gleich nochmal drüber.
Ja. Ja, also Olympische Spiele sind nicht unbedingt so das Beste. Sie haben am Ende, glaube ich, drei Maßnahmen aufgeführt, mit denen man die Nachhaltigkeit von Olympischen Spielen entscheidend verbessern kannst. Ja. Erstens, Größe des Events drastisch reduzieren.
Ach was.
Das ist jetzt Binse, ja. Aber ja, wenn man sich anschaut, wie sie gewachsen ist, dann ist das durchaus auch relevant. Zweitens, das finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass es sich durchsetzt, weil das massiv mit der Korruption in Konflikt steht, die Spiele von den immer selben Städten im Wechsel ausrichten lassen. Ja, das geht natürlich nicht, weil wie sollst du dann irgendwie...
Ja, aber wäre natürlich total sinnvoll zu sagen, so pass mal auf, die Olympischen Spiele sind in Athen erfunden worden, wir bauen jetzt in Athen den globalen Olympiapark und dann machen wir alle 4 Jahre in Athen die Olympischen Spiele. Wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Ne?
Du kannst ja auch sagen, du machst...
Und dann macht man es halt wie diese internationale Tourismusbörse, man macht immer ein Gastland. Ja? Und die müssen dann besonders viele Präsentkörbe bringen. Dann hast du das Korruptionsproblem gelöst.
Ich fände es gar nicht schlecht mit Athen. Das klingt gut. Das Problem ist, man kann es auch irgendwie auf jedem Kontinent so ein Ding hinstellen und dadurch wechseln, weil zum Beispiel Winterspiele in Athen sind unpraktisch. Ja, das. Aber
jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich Wintersport irgendwie absurd finde.
Ja, da, also Wintersport kann ich als gucken. Österreicher natürlich nicht sagen, weil bei den Sommerspielen gewinnt Österreich nie irgendwas. Ab und zu mal irgendwo beim Segeln oder irgendwie sowas, mit dem keiner rechnet, aber.
Nee, aber ich bin da ja Passivsportler und ich finde Wintersport als Passivsportler, da finde ich nicht so geil. Ich weiß auch gar nicht warum.
Ja, dann sagen Sie, drittens noch, hatten wir noch vergessen, Einhaltung unabhängiger Nachhaltigkeitsstandards, ist auch eine Binse. Viertens haben Sie vergessen, ja, bleiben lassen. Aber das ist vermutlich...
sind halt die Top 3 der nachhaltigen Olympischen Spiele.
Ja, das zum, wenn hier, ich bin echt schon gespannt, wie das jetzt laufen wird im Sommer. Wir haben auch diese absurde Fußball-Europameisterschaft, die irgendwie ganz Europa stattfindet und so. Also stimmt, das ist alles irgendwie...
kreuz und quer reisen wollen. Ja.
Ja.
Das wird alles ganz, das wird nicht funktionieren. Ja, das würde funktionieren, wenn wir das zwischen Neuseeland, Hongkong und Taiwan austragen würden. Da würde das funktionieren, immer hin und her zu reisen und sowas. Aber wir werden uns da so dermaßen selber mit ans Kreuz nageln.
Ja, da steckt zu viel Geld drin. Das wird schon passieren. Aber
wir werden halt Mutantenverbreitung machen damit. Das.
Ja, also ich habe irgendwo auf Twitter, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, sonst würde ich die Quelle natürlich gerne nennen, aber irgendwer auf Twitter hat geschrieben, anscheinend ist jetzt, es könnte jetzt echt passieren, dass man den Menschen hier, zumindest irgendwie Deutschland, Österreich, so, wo ja Fußball wirklich die Top 1 Zuschauer und auch aktive Sportart, glaube ich, ist, die Lust am Fußball nimmt, weil du hast jetzt diese komische Superliga, du hast irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Winter, du hast diese komische Europameisterschaft ohne Publikum, also das ist quasi...
Nein, das wird nicht passieren. Guck, der Spitzenfußball in der Bundesrepublik Deutschland ist seit Jahrzehnten komplett korrupt, und das interessiert die Fans auch nicht.
Nee, ich habe es nicht so gemeint, sondern einfach, dass es quasi jetzt nicht mehr so attraktiv ist, wenn du jetzt hier so Fußball-Europameisterschaft ohne diese ganze Stimmung hast, ja,
ja.
Den Stadien, den Public Viewing und so weiter, wenn du eine Fußball-Weltmeisterschaft dann demnächst hast, die halt bei uns stattfindet, wenn du dann irgendwie diese Superliga hast, wo dann die Spiele vielleicht nicht mehr so attraktiv sind oder die Deutschland nicht mehr mitspielt und Österreich sowieso nicht, aber ich spiele lieber sowas mit, aber das halt einfach dann, ja, da passiert halt nichts im Fußball, was die Massen treibt und dann kann vielleicht, wenn du es lang genug entwöhnst, dann findest du was anderes, was dir gefällt.
Das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht, dann müsste man sich nicht alle naslang vor irgendwelchen kuttentragenden, pöbelnden Leuten in der S-Bahn fürchten.
Wir werden's.
Oder vor anderen kuttentragenden Leuten in der S-Bahn fürchten. Also ist dann halt Eishockey oder was, egal, was sie dann machen. Wie komme ich denn? Ach, das ist ja sicher Sport. Wir bleiben beim Sport. Stellt sich raus. Also du kennst du diesen? Also es gibt im Alltag so ein Bild: Straßenbauarbeiten, ne? Die Männer in Orange, die da rumlaufen, und die sind oft sehr sehr übergewichtig.
Ja.
Und da frage ich mich jedes Mal, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, die machen, ne, die treiben eigentlich den ganzen Tag Sport beruflich, sind aber trotzdem übergewichtig. Das ist sowas, was mich total wundert. Ich habe dafür jetzt keine Erklärung, aber ich fand das eine schöne Einleitung für das Thema jetzt. Es gibt in unter anderem in Kopenhagen ist Dänemark, ne?
Ja. Genau.
Sehr peinlich. Also unter anderem in Dänemark gibt's auch so eine große, langfristige, langdauernde Bevölkerungsstudie. Die haben über 100.000 Männer und Frauen zwischen 20 und 100 Jahren in ihrer Stichprobe. Sowas haben wir auch, eine so nationale Kohorte und solche Sachen, ein sozioökonomisches Panel, was man da so alles hat. Die Dänen in der Copenhagen General Population Study erheben halt Gesundheitsdaten und erheben halt auch, wie geht's dir und wie stirbst du und wann stirbst du und sowas. Und jetzt haben sie mal geguckt, was denn eigentlich schwere körperliche Arbeit im Vergleich zu Sport bedeutet. Weil es gibt ja so diese Vorstellung, ich mache schwere körperliche Arbeit, da ist mein Bauarbeiter wieder, also treibe ich eigentlich im Beruf schon Sport. Stellt sich raus, nein. Tust du nicht. Sie haben halt Todesfälle aus allen möglichen Ursachen ausgewertet, geguckt, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstanden sind, und zwar unterschieden nach niedriger, mittlerer, hoher oder sehr hoher physischer Aktivität in Beruf oder in der Freizeit. Ich mach's kurz. Stellt sich raus. Also sie haben Störfaktoren auch rausgerechnet, ne? Also so Lebensstil, Gesundheitszustand zu Beginn der Studie und sowas. Stellt sich raus. Hohe Belastung ist weniger gesund als mittlere Belastung, wenn du Sport treibst. Ja? Arbeiten ist grundsätzlich schlecht. Tatsächlich, also Arbeiten ist grundsätzlich, also das ist, ne, also Arbeit ist keine, unter keinen Umständen ist Arbeit ein Ersatz für Sport, außer die Arbeit hat mit Sport zu tun. Sie haben da so Beispiele von Erziehern, Erzieherinnen, die mit den Kindern zusammen aktiv sind und nicht nur die Kinder beobachten, während die aktiv sind. Das scheint tatsächlich zu helfen, aber so grundsätzlich körperliche Arbeit ist nicht gesünder, ist kein Sport. Also das heißt, du kannst nicht, wenn du abends nach Hause kommst, sagen, ich habe ja den ganzen Tag schon Sport gemacht, das war gesund genug, jetzt tue ich gar nichts mehr.
Ja klar, wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwelche schweren Dinger schleppst, dann machst du dich eher kaputt, als wenn, genau, ich jeden Tag mal locker joggen gehe.
Ja, ist die Frage, ob locker joggen nicht vielleicht sogar schon eine sehr hohe Belastung ist. Das habe ich leider nicht rausfinden können.
Ja, das war gerade so ein Beispiel. Also wenn du jetzt quasi deinen Körper sinnvoll bewegst, als dass du einfach nur was machst, was gemacht werden muss, was Arbeit ist und anstrengend.
Ja, aber eigentlich würde man ja davon ausgehen, okay, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck erhöht sich, das ist insgesamt gesund, aber dadurch, dass du kontinuierlich diese Belastung hast, wird das Ganze wieder krank. Was sie halt schreiben ist, ein zügiger 30-Minuten-Spaziergang ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Also das ist das Gesündeste von all dem. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich weiß leider tatsächlich nicht, wie das bei dir ist, also Joggen, weil du machst ja auch irre Distanzen und Zeiten teilweise.
Ja.
Ob das schon eine sehr hohe Belastung ist, habe ich nicht rausfinden können. Eventuell steht es drin, ich verlinke mal das Paper, kannst du ja mal reingucken.
Ja, gucke ich mir gerne an. Kommen wir was zum anderen. Irre Distanzen, das kann ich jetzt gerade noch so als Überleitung nehmen. Wir reden über interstellare Himmelskörper.
Interstellare Himmelskörper, also Himmelskörper zwischen den Sternen. Oumuamua!
Ah, ja, ich habe schon gedacht, du checkst das nicht. Aber in jeder Folge kommt Oumuamua an und dann biete ich es dir an und dann nimmst du es nicht. Nee, tatsächlich möchte ich nicht über Oumuamua reden, weil der ja in letzter Zeit schon, da habe ich mich wieder so über die Medien aufregen müssen.
Was war denn das Wochen schon? Ich verliere auch langsam den Überblick. Das ist ja so ein bisschen wie also ja.
Also Oumuamua war deswegen in allen Medien, weil Avi Loeb, dieser,
ja, aber das Astrolog, war ja letztes Mal schon, und das war dann ja letzte Sendung hatten wir das ja schon so, und da war das ja auch schon deswegen in den Medien, das kann doch nicht schon wieder deswegen in den Medien.
Ja, nein, das ist halt, der hat halt ein Buch rausgebracht und ist jetzt, okay, auch auf Deutsch erschienen, und ich habe da wirklich, glaube ich, 3 Interviews gegeben darüber, und ich glaube, jedes Mal mein Interview gegenüber enttäuscht, weil ich erzählt habe, dass der Abi Loeb zwar ein seriöser Astronom ist und seriöse astronomische Arbeit meistens macht und das, was in seinem Buch steht, auch nicht alles komplett Unsinn ist, aber er sich halt mit seiner These, dass das dieser Asteroid ein interstellares Weltraumsegel ist, ja, halt extrem verrannt hat, ja, und im Wesentlichen allein gegen den Rest der Wissenschaft steht. Und es gibt, das war das Schöne und Tragische. Also schön im Sinne von demonstriert, wie Medien funktionieren, und tragisch, weil es halt demonstriert, wie Medien funktionieren. Dass fast zeitgleich, als dieses Buch vom Abi Loeb außerirdisch herausgekommen ist, haben Astronomen und Astronomen eine extrem schöne Arbeit, Facharbeit veröffentlicht, die zeigt, was Oumuamua eben jetzt wirklich ist. Ja, ich habe mir das letztes Mal mit diesem interstellaren Eisberg, oder?
Ich glaube ja, ich bin nicht mehr ganz sicher. Moment mal, was Oumuamua wirklich ist, aber das könnt ihr doch auch nicht nachweisen, oder?
Nein, also ich in dem Fall mache jetzt ich mal kurz Werbung. Ich verlinke das, nachdem du schon deinen Podcast, deinen anderen Podcast beworben hast. Ich habe über dieses Thema sehr, sehr ausführlich in der letzten Folge des neu existierenden Science Busters Podcast gesprochen, den es seit 4 Folgen gibt. Und in Folge 2 habe ich mit Martin Puntigam genau über das gesprochen, Oumuamua und Abi Loeb und die ganze These mit Raumschiff und eben diese Arbeit, wo die rausgefunden haben, weil der hat sich ein bisschen seltsam verhalten, dieser Asteroid, ja. Und man hat gewusst, also der hat sich vor allem ein bisschen anders bewegt. Also man hat eine nicht gravitative Kraft gesehen. Ja, also das ist nicht außergewöhnlich, das machen Asteroiden, aber das kann zum Beispiel sein, wenn da jetzt gefrorenes Zeug drauf ist und das taut auf in der Nähe der Sonne, dann kriegst du so quasi so ein verdampftes Schub, ne? Und du hast so eine Art Schubrückschub. Ja. Das Problem ist, man hat das nicht gesehen. Und das kann natürlich sein, dass das dann eben eine Art von gefrorenem Zeug ist, das ungewöhnlich ist. Aber wenn das jetzt wie Wassereis wäre oder sonst was, dann hätte man es gesehen. Und die haben gesagt, ja, es könnte Stickstoffeis sein, ja. Das hätte diesen Effekt und wir hätten es mit der Art, wie wir beobachtet haben, nicht gesehen. Und jetzt hat man sich überlegt, okay, wo kann ein Stickstoffeis herkommen? Wir kennen Himmelskörper, die komplett mit Stickstoffeis bedeckt sind, nämlich Pluto. Eine extrem dicke Schicht aus gefrorenem Stickstoff.
Ich hatte irgendwo nämlich eine Überschrift oder sowas gesehen, könnte ein Fragment eines Planeten wie Pluto sein. Und ich habe gedacht, genau. Das zieht sich auf, da draußen zieht ein kleiner Himmelskörper seine Bahn.
Okay. Aber wenn wir wissen, es gibt sowas wie Pluto bei uns, ja, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sowas wie Pluto auch anderswo gibt, halt weit entfernte Himmelskörper, große Himmelskörper, klar, mit einer dicken Stickstoff-Eisdecke. Und wir wissen dann, Dinge können kollidieren. Pluto ist weit weg, also solche Plutos, sage ich jetzt mal, Exoplutos, Plutin, sind weit weg von ihrem Stern. Da ist die Fluchtgeschwindigkeit auch recht gering, weil die eine kleine Masse haben. Das heißt, da ist es einfach vergleichsweise, dass eben, wenn da ein Drum auf so einem Exopluto einschlägt, dass ein großes Stück Stickstoffeis quasi auf eine interstellare Bahn geschleudert wird. Die haben das auch simuliert am Computer, gezeigt, das kommt jetzt nicht extrem häufig vor, aber es kommt vor. Und die haben auch gezeigt, wie du halt dann auch diese Form bekommst, weil durch die Witterung im Weltall, durch die kosmische Strahlung und alles, das halt dann entsprechend verwittert, dann kannst du eben solche komischen Formen kriegen. Also die haben eigentlich sehr, sehr schlüssig gezeigt, dass das, was wir beobachtet haben bei Oumuamua, auf einen Stickstoff-Eisbrocken von dem Exopluto hinweist. Und das Schöne an dieser These ist, dass du nichts voraussetzen musst, was wir nicht kennen. Ja, Abi Loeb muss voraussetzen, es gibt außerirdisches Leben, es gibt intelligentes außerirdisches Leben, es gibt dieses intelligente Leben, das in der Lage ist, interstellare Raumsonden zu bauen, das willens ist, interstellare Raumsonden zu bauen, das interstellare Raumsonden baut, die in unsere Richtung schickt, wir zufällig diese Raumsonde bei uns vorbeikommt und wir dann auch in der Lage sind, gerade die auch zu entdecken. Ja, also der setzt enorm viel voraus. Und in dem Fall.
Hast du auch gerade Ockham aus seinem Grab schreien hören?
Ein bisschen, ja. Aber tatsächlich, also bei dem anderen, wir wissen, es gibt Pluto. Wir kennen auch noch andere Himmelskörper mit Stickstoffeis, die bedeckt sind. Ja, Triton zum Beispiel, Mond im äußeren Sonnensystem. Mhm. Wir wissen, es gibt Kollisionen. Wir wissen, Zeug wird aus von der Oberfläche von großen Himmelskörpern ins Weltall geschleudert. Da passieren nur Dinge, von denen wir wissen, dass sie passieren. Ja, ist meiner Meinung nach die wesentlich bessere Hypothese und auch spektakulär, weil mit Oumuamua hätten wir eine neue Art von extrasolaren Himmelskörper nachgewiesen, ja, nämlich Pluto-ähnliche Himmelskörper. Die haben wir durch Beobachtungen bis jetzt noch nicht nachweisen können. In dem Fall, wenn Oumuamua so ein Ding von so einem Ding ist, ja, ja. Ding von dem Ding, ist auch ein bisschen sehr metaphorisch. Aber dann, ja. Ja, dann haben wir also, das ist eine extrem coole Nachricht, aber natürlich, ja, außer den einschlägigen Wissenschaftszeiten, irgendwie Spektrum, SciNext und so weiter, hat dann niemand darüber berichtet, alle nur über Harvard-Professor sagt, Asteroid ist Alien-Raumschiff. Ja, also wenn ihr mehr darüber hören wollt, wenn ihr mehr hören wollt, wie ich mich aufrege, ja, dann hört euch den Science-Buster-Podcast an. Ich wollte aber eigentlich gar nicht über Oumuamua sprechen. Ach so. Ja, du hast mich schon wieder reingetrickst.
Ich dachte, du hast mich da reingetrickst.
Ich wollte das nur als es gibt ja einen zweiten interstellaren Himmelskörper, den wir entdeckt haben. Wir haben auch Borisov gefunden. Mhm. Ja, 2019 haben wir Borisov gefunden und der hat sich sehr brav verhalten. Da gab es keinen Anlass, irgendwelche komischen Raumschiffthesen ins Feld zu führen. Aber den hat man natürlich auch genauer angeschaut. Ja, das war halt klar in dem Fall ein interstellarer Komet. Also da hat man wirklich gesehen, da vergast Gaszeug aus diesem Objekt. Ja, also so wie es Kometen tun. Es ist sogar, als er um die Sonne rumgeflogen ist, in Sonnennähe so ein Stückchen abgebrochen, hat man auch gesehen. Also direkt gesehen alles nicht, aber wir haben es halt aus den Daten gesehen. Und jetzt hat man Beobachtungen veröffentlicht, die von der Europäischen Südsternwarte gemacht worden sind und hat festgestellt, dass dieser Borisov vermutlich das ursprünglichste Objekt ist, das wir bis jetzt gesehen haben. Heißt so viel wie, man, Kometen an sich und Asteroiden ja auch, sind ja schon sehr ursprüngliches Material. Ja. Ja. Die sind das Material, aus dem Material entstanden, direkt, das die junge Sonne umgeben hat und nicht wie die anderen, die da entstanden sind, dann haben sich zu Planeten zusammengefunden.
Tektonik und übrig, bla, genau, ja.
Genau, also das, also die Kometen und Asteroiden sind schon sehr ursprünglich. Ja. Aber wenn du jetzt einen Kometen hast, ja, der fliegt ja dann immer wieder um die Sonne rundherum. Ja, und dabei passieren ihm halt Sachen, ja, da gast eben Zeug aus, der bricht auseinander, da hast du Verwitterung durch eben die Sonnenstrahlung.
Ach so, das ist Borisov alles noch nicht passiert.
Das hat man eben aus diesen Daten, man hat in dem Fall Polarimetrie gemacht, ja, man hat die Polarisation des Lichts angeschaut durch diese Staubteilchen, ja, also das Licht wird bei der Passage durch den Staub, der diesen Kometen umgibt, polarisiert. Diese Polarisation hat man sich angeschaut, ja, und tatsächlich ist das Licht eben da sehr stark polarisiert und das ist dann der Fall, wenn eben diese Staubteilchen eben nicht stark verwittert sind. Das heißt, so wie es ausschaut, ist der und das haben andere Beobachtungen auch gezeigt, der ist vermutlich in den äußeren Regionen seines Heimatsternsystems gebildet worden. Aha. Wo weiß man nicht, aber halt weit außen, das hat man anhand der Gase erkannt, die da entstanden, die da beinhaltet sind und dann wahrscheinlich dort seinem Stern nicht sehr nahe gekommen. Das heißt, der dürfte direkt von weit außen ins interstellaren Raum gegangen sein und dann nie einem anderen Stern nahe gekommen sein, bis er uns nahe gekommen ist. Also Geil. Wir haben noch nie ein so ursprüngliches Objekt gesehen wie Borisov.
Das will man ja eigentlich einfangen, ne?
Ja, wäre cool, ja. Aber ja, ist schon weg. Aber also, wir haben ja trotzdem ein bisschen was haben wir
untersucht. Hätte man ja eigentlich einfangen wollen.
Ja.
Wir gucken wieder auf die Erde und gucken wieder auf Arbeit. Der soziale Jetlag
ist jetzt. Hast du doch eins erwischt.
Fand ich ganz interessant. Geht um Chronobiologie. Sie haben sich angeguckt, 335 Probanden zwischen 21 und 60 Jahren und haben die in drei chronobiologische Typen eingeteilt, nämlich den Frühtypen, den Mediantypen und den Spättypen. Wem du angehörst, ergibt sich daraus, wann du ins Bett gehst, wann du einschläfst und wann du aufstehst. Und interessanterweise unterscheidet sich das gar nicht so sehr von Arbeitstagen wie an arbeitsfreien Tagen, außer du wirst gezwungen, zu einem Zeitpunkt aufzustehen, wo du normalerweise nicht aufstehen würdest. Bei mir ist es halt so, ich habe ja das Glück, dass ich meine Arbeitszeit im Wesentlichen frei einteilen kann. Die einzigen Termine, die ich habe, sind die, die ich noch beim Hörfunk habe. Aber auch da bin ich selten vor 12 Uhr gefragt. Das heißt, ich stehe eigentlich fast nie mit dem Wecker auf und hab darum im Grunde kein vom Wochenende, also von freien Tagen abweichendes Schlafverhalten an Arbeitstagen. Auch ganz interessant. So. Interessante Forschung gemacht. Eigentlich ist es so eine Binsenweisheitsforschung, ne? Also, wenn du müde arbeiten gehst, dann performst du schlechter und hast keinen Bock auf deinen Job. Das ist das, was da rausgekommen ist.
Bevor du zur echten Wissenschaft kommst, ja, noch hier triviale Einwürfe von mir. Ich habe die Meldung vor allem deswegen, ich habe mir gedacht, du nimmst die aber ich habe sie vor allem deswegen auch in meiner Liste genommen, weil ich, interessant, also die Forschung fand statt an der Ferdinand Porsche Fernfachhochschule.
Ich gedacht, das ist doch auch schön.
Ich habe keine Ahnung, wo die ist, aber das fand ich schon, die Ferdinand Porsche Fernfachhochschule.
Also so weit habe ich gar nicht, so tief.
Die Fernfachhochschule fand ich schon mal sehr absurd, dann die Ferdinand Porsche Fernfachhochschule. Also muss diese Forschung natürlich selbstverständlich nicht disqualifizieren, aber ich fand nur den
Fernfachhochschule klingt gut. Fernuni kenne ich ja, da habe ich ja mal studiert, aber ja.
Bitte weiter mit der
Wissenschaft. Genau, das ist auch noch, so viel Wissenschaft ist gar nicht. Also die Binsenweisheit sagt, und die haben sie im Grunde bestätigt, wenn du außerhalb deines chronobiologischen Typen zur Arbeit gehst, dann arbeitest du weniger gern, dann macht dir der Job weniger Spaß, also weniger Jobzufriedenheit. Was ich aber sehr interessant fand, ist auch so eine Zahl, die mir gar nicht so klar war. 2/3 der Bevölkerung in Mitteleuropa sind Mediantypen. Das gesellschaftliche Leben ist aber an der Minderheit der Frühtypen ausgerichtet.
Ja, ich war heute Morgen einkaufen um 7 Uhr früh, direkt bei Öffnung des Supermarkts, alles leer, wunderbar, perfekt. Ja.
Aber das ist doch eigentlich, ist das doch Wahnsinn. Warum organisieren wir unsere Gesellschaft entgegen unserer Biologie?
Weil vermutlich den meisten gar nicht klar ist, dass es diese Unterschiede gibt und vermutlich auch so aus ein bisschen so ideologischem Grund. Ja, also es ist ja, wir können ja nicht alle faul sein und erst um 9 aufstehen. Was bekommen wir denn hin, wenn die Schulen
um 9 anfangen? Du meinst, damit alle so müde sind, dass sie keine Revolution machen oder so?
Nee, das nicht. Aber ich glaube einfach so, das ist halt immer noch so. Also dass der Frühaufsteher ist halt immer noch anderes, hat eine andere soziale Qualität als der Langschläfer. Ja.
Mir fällt gerade ein, könnte eigentlich auch einfach daran liegen, dass wir uns ja aus agrarischen Gesellschaften heraus entwickelt haben und einfach noch einfach vergessen haben, dass wir oder noch nicht mitbekommen haben, dass wir nicht mehr in agrarischen Gesellschaften leben, dass wir also nicht das komplette Tageslicht nutzen müssen zwingend. Vielleicht kommt es einfach daher, dass wir da den Anschluss noch nicht gekriegt haben. Jedenfalls dadurch, dass wir das machen, und das fand ich eigentlich die interessante Sache an dieser Forschung. Also erstens, dass 2/3 der Leute im sozialen Jetlag existieren in die eine oder andere Richtung. Der wirtschaftliche Schaden, den dieser soziale Jetlag verursacht, den haben sie mal ausgerechnet. Und zwar für das Jahr 2016 in 5 OECD-Ländern haben sie sich da angeguckt. In den USA, in Großbritannien, Japan, Deutschland und Kanada. Insgesamt hat dieser soziale Jetlag in diesen paar Ländern 680 Milliarden Euro im Jahr gekostet.
Ja, bisschen was.
Ja, also bis zu 680 Milliarden Euro. 2% des durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts der Länder ist das. Und das einfach nur, weil die Schule um 8 anfängt und nicht um 10.
Ja, aber die Kinder müssen ja in die Schule, damit die Eltern arbeiten können. Das sehen wir jetzt gerade. Es geht ja nicht, dass die irgendwie, was sollen die denn machen?
Und dabei müde sind, damit sie abends keine Revolution machen.
Genau. Ja, also macht ein Mittagsschläfchen und dann Revolution.
Genau. Oder wenigstens irgendwas kaputt.
Revolutionäre Nickerchen. Okay. Machen wir.
Ja.
Ich habe noch 2 kurze Themen.
Ah, okay. Warte mal,
Die ISS, der ISS droht das Ende.
Ja.
Ja, die Raumstation, weil die ist eh schon, ist ja mittlerweile schon, die hätte eigentlich nur bis 2020 ist sie geplant gewesen. Sie gibt's vor allem deswegen noch, weil Russland gesagt hat, sie machen noch weiter. Mhm. Und jetzt sagt sie, sie werden sich jetzt bis 2024, also in 2 Jahren, gucken sie nochmal. Und dann schauen sie, ob sie vielleicht schon 2025 jetzt aussteigen. Also sie wollten es noch ein bisschen länger betreiben, aber ja.
Ich weiß, die wird ja auch langsam löchrig, ne?
Genau, das haben die auch gesagt, ja. Also weil es halt immer mehr Störungen gibt, überlegen sie sich, ob sie weitermachen. Weil ursprünglich wollten sie bis 2028, aber jetzt gucken sie mal, ob es geht. Und Russland will auch eine neue Raumstation bauen. Also mal gucken.
Hast du mitgekriegt, dass sie eine Keramikscheibe gefunden haben in der Levante, in der Südlevante bei irgendwelchen Ausgrabungen, die Geschichte des Alphabetes neu schreiben?
Ich habe die Meldung mitbekommen, ich habe sie mir aber nicht angeguckt. Ich habe gedacht, das weiß ich nicht, ob ich das verstehe.
So schwer ist es eigentlich gar nicht. Was ich an dieser Geschichte so interessant fand, hast du eigentlich eine Ahnung, wie sich unsere Schrift entwickelt hat?
Ja, so ein bisschen. Also das Phönizische, glaube ich, kam.
Es kommt Alphabet, aus den oder? Hieroglyphen sogar. Das war
genau, Hieroglyphen, Phönizisch und dann Latein.
Genau, und zwar waren die Kanaaniter, die für die Ägypter gearbeitet haben, haben die Hieroglyphen gesehen und haben aus den Anfangsbuchstaben der Hieroglyphen eigene Laute gebaut. Und daraus dann ein Alphabet sozusagen gemacht. Das haben dann die Phönizier übernommen und haben das dann, ja, und daraus sind dann unsere Schrift beziehungsweise die hebräische, griechische, lateinische Alphabet geworden. Wusste ich gar nicht, dass das aus den Anfangsbuchstaben der Hieroglyphen das A sozusagen gekommen ist, von irgendeiner Hieroglyphe, die A bedeutet. Ja,
beim A sieht man das schon, ich erinnere mich noch, ich habe mal ein Buch, das habe ich immer noch, irgendwie 4000 Jahre Geschichte der Schrift oder sowas. Hm. Das habe ich auch schon lange, dass ich das gelesen habe, aber ich glaube am Titelblatt oder auf jeden Fall eine prominente Abbildung drinnen ist eben genau für den Buchstaben A, der sich irgendwie aus einem Stierkopf entwickelt. Also die Hieroglyphe war so eine gut erkennbare Kuh mit Hörnern.
Ja.
Und dann war sie ein bisschen abstrakter bei den Phöniziern und dann war das A. Wenn du das A umgedreht vorstellst, dann kannst du dir immer noch sehr guten Stierkopf denken.
Ja.
So ein großes A am Kopf gestellt.
Ja, stimmt. Ja. Kannst du auch so Rock'n'Roll-Hand mitmachen.
Genau.
Ist ja auch der Stier. Jedenfalls, was du sagtest mit den Phöniziern. Sie sind, bisher gehen sie davon aus, dass die Phönizier das Ganze dann irgendwann im 11. Jahrhundert nochmal ein bisschen abstrahiert haben. Und diese Tonscherbe, die sie gefunden haben, deutet darauf hin, dass diese Abstraktion einige Jahrhunderte früher passiert ist. So, das heißt, da müssen sie jetzt mal ein bisschen diskutieren und irgendwann wird es dann sicherlich die eine oder andere Arbeit geben, aus der rausfällt, was da jetzt dann der neue Kenntnisstand ist, weil das, was wir gerade haben, 11. Jahrhundert Phönizier, ist der alte Kenntnisstand.
Ich habe noch eine letzte Meldung, sehr kurz. Und zwar, eine schlechte Nachricht zum Schluss. Laut Vereinigten Nationen ist 2020 offiziell das zweitwärmste Jahr der Geschichte, aber es ist quasi ex aequo, also 2019 und 2020 sind mehr oder weniger gleich auf mit dem heißesten Jahr seit Aufzeichnungen. Ja, also es gehört auf jeden Fall zu den 2020, zu den drei wärmsten Jahren, die es bis jetzt gab. Ja, also und es steigt alles weiter.
Die Klimakrisenleugner werden jetzt sagen, seht ihr, wir sind auf einem Plateau angelangt. Jetzt ist alles gut. Genau.
Ja, nee, was nicht auf dem Plateau angelangt ist, ist die CO2-Konzentration. Also da geht's immer weiter nach oben, wenn du dir die Kurve anschaust. Da ist alles andere als ein Plateau. Also das geht nach oben und geht nach oben und geht nach oben. Also
ja, tatsächlich. Gibt's ja noch jeden Monat neue Meldungen. Ah ja, es war wieder ein Monat mit der höchsten Konzentration. Ja, geht nicht mehr runter. Ich hab ja immer gedacht, dass ihr Österreicher die morbidesten hier in Europa seid. Stellt sich raus, seid ihr gar nicht. Die Schweizer sind noch viel schlimmer dran.
Ach, was machen die denn schon wieder?
Die Schweizer, die machen Citizen Science und im Rahmen dieser Citizen Science zur Untersuchung der Bodenqualität vergraben die Schweizer und Schweizerinnen Unterhosen.
Das habe ich schon mal gehört, aber es ist schon länger her. Vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass die das machen. Das ist aber
eigentlich eine total schöne Sache. Also die haben ganz gesagt, wir wollen wissen, wie ist denn eigentlich, wie viel Mikroben, wie viel Leben ist im Boden. Das kannst du halt daran erkennen, wie schnell sich Dinge im Boden zersetzen. Also haben sie 2000 Baumwollunterhosen genommen und haben die verschickt an Gartenbesitzer und Bauern. Die vergraben die. Eine graben sie nach einem Monat aus, eine graben sie nach zwei Monaten aus. Und dann kannst du halt gucken, wenn du die alle vergleichst. Das Ganze haben sie dann auch noch mit KI und digital und so. Das heißt, die fotografieren die nur ab und der Rechner kann dann halt sehen, wie viel Leben ist im Boden und was und wo und so. Was fand ich wieder mal die Vorstellung, dass die da Unterhosen verbuddeln, total lustig. Weil man hätte ja auch einfache standardisierte Baumwolllappen nehmen können.
Ja.
Das Schönste ist aber die Kontrollgruppe. Wobei, da musste ich dann nochmal sehr lachen. Als Kontrollgruppe wird direkt daneben, werden 6 Teebeutel vergraben. Und zwar der Marke Lipton. Ja, wo ich als Teetrinker auch sage, das ist auch das Einzige, was man mit Lipton-Teebeuteln machen sollte. Und der Witz an der Sache ist, das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Standardreferenz, dieser Teebeutel, der Teabag.
Also die Unterhose, das fände ich
cool. Standardunterhose. Schweizer Schlipper. Genau, die Schweizer Standardunterhose. Ja, jedenfalls, es gibt halt wirklich diesen Referenzwert, der Teabag-Index, da wird die Abbaurate von Teekräutern als Anzeiger für die Aktivität im Bodenleben benutzt. Also fand ich sich nicht vorstellen, dass die Unterhosen vergraben. Ich war dann halt ein bisschen enttäuscht, als es hieß, dass sie die geschickt kriegen. Ich dachte, ich vergrabe die eigenen Unterhosen. Und dann kann man das dann hinterher immer noch den ich glaube, das waren die Schweden mit diesem gammeligen Fisch, den sie ausgraben, ne?
Nee, Island ist das.
Island oder Schweden? Ich weiß nicht, aber den könnte man das dann ja hinterher auch noch als irgendwas verkaufen, irgendeine Delikatesse oder so.
Was, die Unterhose oder den Tee?
Ich weiß, vielleicht kann man da irgendwie was draus aufbrühen, was Gemeinsames. Damit bin auch ich fertig. Haben wir noch Werbung? Nee, ne?
Also ich habe den Podcast der Science Busters ja schon beworben. Ja. Also da bin ich.
Ach, ich habe doch noch eine Nachricht hier, sehe ich gerade. Entschuldigung.
Ja, bitte.
Das ist auch ganz interessant eigentlich. Und zwar haben sie, wer hat denn hier überhaupt? Wieder nicht aufgeschrieben. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass positiv konnotiertes Geschrei im Gehirn, wenn du es hörst, eine stärkere Reaktion hervorruft als negativ konnotiertes Geschrei. Sie haben also Leute in so eine schalldichte Kammer getan und gesagt, schreit mal so laut ihr könnt und versucht dabei Schmerz, Wut und Angst, Vergnügen, Traurigkeit und Freude auszudrücken. Zweiten Teil des Experiments haben sie einer anderen Probandengruppe diese Sachen vorgespielt und haben gesagt, was drückt das aus? Und die haben gesagt, ja, das ist Angst, das ist Schmerz. Die haben das sehr gut getroffen. Sie haben es sogar geschafft, eine KI zu trainieren, die das sehr gut vorhersagen kann, was das für ein Schrei war. Und dann sind sie hingegangen, haben sich noch eine Gruppe genommen, haben denen das vorgespielt und haben Hirnströme gemessen und dabei festgestellt, wenn Vergnügen geäußert wird, reagiert das Gehirn schneller und stärker, als wenn Schmerz, Wut, Angst geäußert wird. Und das ist ziemlich seltsam. Wir brauchen also mehr Forschung. Das ist ziemlich seltsam, weil eigentlich ja Angstschreie evolutionär viel sinnvoller sind. Das heißt, die solltest du eigentlich viel schneller verarbeiten können und viel stärker verarbeiten, weil der Fluchtreflex davon abhängt. Und sie spekulieren jetzt, dass die zunehmende Komplexität sozialer Strukturen des Menschen dazu geführt haben könnte, dass Freudenschreie stärker verarbeitet werden, weil Angst zu haben weniger wichtig geworden ist, als es wichtig geworden ist, Freude zu empfinden, wenn du in sozialen Kontexten unterwegs bist.
Okay.
Geil, oder? Und mehr Forschung brauchen wir, weil sie haben es in Westeuropa angeguckt und haben gesagt, wäre halt schön, das mal in anderen Kulturen anzugucken, ob das da auch funktioniert oder ob da das alte evolutionäre Programm noch irgendwie läuft.
Interessant. Und mir ist mittlerweile doch noch was eingefallen, was ich bewerben kann.
Wir verlängern jetzt die Sendung ad nauseam.
Nein, noch was mit. tatsächlich. Also Science Business Podcast, wie gesagt. Aber tatsächlich, ich habe mal in meinen Kalender geguckt. Ich habe einen Auftritt. Ja. Und zwar am 7. Mai.
Ja.
Und
Wo?
Ohne Publikum, ja. Ach, also es ist, Österreich will im Mai ja auch wieder öffnen oder sowas. Ja, gucken wir mal. Also ich habe sehr viele Termine stehen. Ich habe hier 17. Mai einen Vortrag in München. Mal gucken, wie das da ist, ob man einreisen darf und ausreisen darf und so. Aber
stimmt.
Und aber auf jeden Fall, und hier.
Ich fange gerade wieder an, Blutdruck zu kriegen, weil alles, was wir bräuchten, ist eine EU-einheitliche Pandemiebekämpfung. Dann hätten wir erstens weniger Tote und zweitens würden wir überhaupt nicht sagen, darf man einreisen, darf man ausreisen.
Ja. Ich habe auch hier 21. Mai soll ich einen Vortrag, am 22. soll ich einen Vortrag in der Aachen Nebra halten. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Also dort, wo das hier die Sternenscheibe gefunden wurde und so. Aber alles noch unklar. Aber was jetzt hier stattfindet am 7. Mai, ist von Ö1, dem Radiosender. Da findet im Funkhaus, die haben eine Bühne und auf der Bühne spielen wir unser Programm von Science Busters, das Global Warming Party Programm mit Corona-Adaptionen. Und also es geht jetzt auch ein bisschen Corona-Thematik. Und das Ganze wird, ich glaube, im Radio live übertragen, aber die filmen auch mit und streamen irgendwo hin. Aber ich habe keine Ahnung. Ich verlinke mal die Seite von Ö1, vielleicht taucht da was auf. Also wir spielen und wir werden gefilmt und mit dem Filmsignal wird vermutlich irgendwas passieren. Und man kann es, glaube ich, auch im Radio hören. Also man kann da irgendwie teilhaben, aber ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie.
Fällt mir auch noch was ein, was auch noch zwar eigentlich schon war, nämlich der Resonator-Podcast geht weiter. Was wir jetzt gar nicht in der Sendung hatten, waren die Melodien für Myonen.
Ach so, stimmt, ja. Da habe ich was geschrieben,
verlinke. Witzigerweise, ja genau, du hast da was geschrieben, das war schon sehr, sehr gut. Also das hat sehr geholfen. Und witzigerweise habe ich aber mit einer Teilchenphysikerin vom DESY 2 Tage, bevor diese Myonenmeldung gekommen ist, einen Resonator-Podcast aufgenommen, habe mit der über Teilchenphysik, über das Vakuum und diesen ganzen Krempel geredet, auch über Myonen, also Elektronen, Myon, Tau und was es da so gibt. Ne? Und dann kam diese Meldung, also dienstags haben wir aufgenommen, Mittwochs oder Donnerstags kam dann die Meldung und sie schrieb mir noch schnell eine SMS und meinte, hier, ey, wir haben doch über einen Heureka-Effekt gesprochen, hier ist der Heureka-Effekt, ja, habe ich auch nicht mitgerechnet. Und dann haben wir uns für freitags, glaube ich, war das, nochmal verabredet und haben noch mal eine halbe Stunde noch eine Sendung aufgenommen, wo sie nochmal erzählt, was da dann passiert ist mit den Myonen. Das heißt, jetzt müsste ich rechnen, ich glaube, es ist der 28., der letzte Freitag im April, da wird diese Sendung erscheinen, da wird dann das Myonen-Thema. Ist der 30., okay. 30. April wird diese Sendung erscheinen, und damit dann auch der erste neue Wissenschaftsresonator wieder sein. Vorher rede ich noch ein bisschen mit meinem Chef darüber, warum wir denn eigentlich 1,5 Jahre nicht da waren und was in den 1,5 Jahren passiert ist.
Ja, ich bin gespannt.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Florian, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.